Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Kirche für die Hosentasche Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht heute um den Predigttext, den ich am Sonntag hatte und der hat es echt in sich. Er steht in 5. Mose Kapitel 7 und es sind die Verse 6 bis 12 und die lese ich euch mal vor und dann schauen wir mal, was ich denn für Gedanken zu diesem spannenden Text habe. Du Israel bist ein besonderes Volk. Du bist heilig für den Herrn, deinen Gott. Der Herr, dein Gott, hat dich erwählt. Als einziges Volk unter allen Völkern der Erde sollst du ihm gehören. Nicht, weil ihr zahlreicher seid als alle Völker, empfindet der Herr Zuneigung zu euch. Nicht deswegen hat er euch ausgewählt, denn du bist ja das kleinste von allen Völkern, sondern aus Liebe zu euch hat der Herr es getan. Er hält sich an den Eid, den er euren Vorfahren geschworen hat. Darum hat euch der Herr herausgeführt. Mit starker Hand hat er euch aus der Sklaverei befreit, aus der Gewalt des Pharao, des Königs von Ägypten. So erkenne nun, der Herr dein Gott ist, er ist Gott. Er ist ein treuer Gott und hält seinen Bund. Die ihn lieben und seine Gebote befolgen, erfahren seine Güte noch in 1000 Generationen. Doch die ihm untreu werden, zieht er zur Rechenschaft und vernichtet sie. Ohne zu zögern bestraft er jeden, der ihm untreu wird. Befolge deshalb die Gebote, Gesetze und Bestimmungen, die ich dir heute wiedergebe. Handle unbedingt danach. Also wenn ich diesen Text lese, dann kommen mir beim ersten Mal schon, wenn ich diesen Text durchgehe, ein paar Fragen auf und ich muss an der einen oder anderen Stelle wirklich erstmal ein bisschen schlucken. Ich möchte heute ein paar dieser Fragen aufgreifen und unter die Lupe nehmen. Wir wollen wirklich nicht drum herum reden, sondern hinschauen und ihr werdet sehen, wenn wir das tun, entdecken wir, welche tiefe und unfassbare Weisheit dieser Text hat, auch wenn es an manchen Stellen ein bisschen schwierig ist, mit diesem Text umzugehen. Die erste Frage, die mir beim Lesen gekommen ist, warum entscheidet sich Gott eigentlich für ein Volk? Also ist das überhaupt fair? Ist das nicht vielleicht, wenn wir ehrlich sind, sogar ein bisschen rassistisch? Das ist doch die erste Frage, die uns ganz unweigerlich anspringt. Gott pickt sich ein einziges Volk heraus. Aber was ist denn mit den anderen Völkern, mit den anderen Menschen? Wir dürfen diese Gottesentscheidung, glaube ich, niemals isoliert betrachten. Wir müssen sie tatsächlich in den größeren Kontext setzen. Und dieser Kontext beginnt ganz vorne in der Bibel, also nicht bei der Schöpfung, also ein Stück weit schon. Aber das Entscheidende für diesen Text ist das, was danach passiert, nämlich der noachidische Bund, also dem Bund, den Gott mit Noah schließt nach der Sintflut. Denn dieser Bund ist auch für das Judentum ganz klar, dass ein Gottesja zur ganzen Welt. Da schließt Gott einen Bund mit der gesamten Menschheit, mit jedem einzelnen Menschen quasi, mit der ganzen Schöpfung. Und dieses Fundament ist universell. Ja, das Volk Israel bekommt darin eine ganz besondere Rolle. Es wird von Gott nicht erwählt, weil es besser wäre als andere anderen. Das wird ja auch nochmal ganz klar betont. Es bekommt eine ganz besondere Rolle. Aber diese Rolle bekommt es nur, weil das andere, also weil alle anderen Völker, alle anderen Menschen auch schon einen Bund haben. Also Gott vergisst diese Menschen nicht. Er lässt sie nicht im Stich. Und diese ganze Schöpfung, all das, was Gott für uns bereithält, das gibt er allen Menschen in die Hand. Diese Erwählung ist also ein besonderes Rauspicken, aber nicht ohne die anderen Völker und Menschen in den Blick zu nehmen. Das wird oft, glaube ich, ein Stück weit auch übersehen. Das Volk Israel bekommt durch diesen Bund ja auch viel, viel mehr Herausforderungen und Pflichten. Man sagt quasi, da gibt es so eine nette Anekdote, wenn man einen Juden fragt, warum er nicht jemanden missioniert, dann sagt er letztendlich, naja, das ist doch dumm. Du hast doch schon einen Bund mit Gott. Warum solltest du denn in meinen Bund, diesen israelischen Bund mit hineingehen? Denn dann hast du ja viel, viel mehr Gebote. Also das Volk Israel hat viel, viel mehr Gebote, viel mehr Richtlinien. Und er sagt, hey, du bist doch schon mit Gott unterwegs, wenn du ein Mensch bist, weil du hast den noachidischen Bund. Deswegen macht es für Juden auch nicht zwangsläufig Sinn, Menschen zu missionieren. Erwählung heißt hier nicht, auch nicht, ihr dürft alles und das ist jetzt alles super. Also es ist ein privilegiertes Volk, was jetzt irgendwie alles darf, und ihr seid aus allem Fallen raus. Sondern Erwählung heißt letztendlich, ich habe mit euch etwas Besonderes vor. Man wird an euch sehen, wer ich bin, aber das bringt auch gewisse Bürden mit sich. Also man kann das aus meiner Sicht keineswegs rassistisch auslegen, sondern es ist eine besondere Erwählung mit einer besonderen Aufgabe, ohne die anderen hinten drunter fallen zu lassen. Eine zweite Frage, die mir kam, warum will Gott sein Wirken denn überhaupt besonders an einem Volk zeigen? Also warum so exklusiv? Das könnte er doch mit allen Völkern gleichzeitig machen, oder nicht? Ich glaube, dass die Antwort in dem Wesen unserer weltlichen Realität liegt. Also unsere Welt ist kurz gesprochen ein Ort des Hier und Jetzt. Es ist für uns Menschen nicht egal, wann und wo etwas passiert. Es ist auch nicht beliebig. Wir sind an Raum und Zeit gebunden und darin liegt ja auch eine Schönheit. Also tiefe Momente unseres Lebens, die können wir nicht einfach an einem anderen Ort nochmal so reproduzieren. So ein wunderschöner Sonnenaufgang, den du siehst, der wird zwar, also jeden Morgen wird zwar die Sonne aufgehen, aber es ist einzigartig, wie es an dem Tag passiert, wie es sich anfühlt, was drumherum passiert. Für mich ist immer ein besonderes Beispiel die Geburten meiner beiden Kinder. Ja, beides war natürlich eine Geburt, ja, klar. Aber es war beides einzigartig mit ganz verschiedenen Gefühlen, Herausforderungen und Ereignissen verbunden. Bei Fine war das für mich ein ganz eigenes, spezifisches Wunder. Als erstes Kind dieser Moment, ein Moment in meiner Geschichte. Bei Levi war es dann ganz neu, ganz anders mit der Erfahrung von der ersten Geburt in einem anderen Setting. Auch ein ganz unverwechselbarer Moment. Man kann das nicht kopieren. Das Leben verdichtet sich in konkreten Momenten, an konkreten Orten und eben auch durch und bei konkreten Menschen. Und warum sollte das bei Gott anders sein? Gott gibt sich ja ganz rein in diese Welt. Das ist kein abstrakter, ferner Philosophie-Gott. Er erdet sich, das können wir ja in Vollendung auch in Jesus sehen. Und wichtig dabei ist auch hier wieder das große Ganze der Bibel. Es zeigt sich, dass Gott trotz dieser besonderen Verknüpfung mit dem Volk Israel, wo er diese Momente schafft, diese besonderen Momente, wo er sich offenbart, dass trotz dieser Verdichtung seines Wirkens auf ein Volk, er die anderen Menschen niemals vergisst. Man könnte sagen, Israel ist der Brennglaspunkt, aber das Licht soll für alle leuchten. Durch das Volk Israel sollen Menschen erkennen, wie ihr Leben gelingen kann, wie Leben aufblühen kann. Das ist eine Konkretion Gottes in dieser Welt. Und wir werden später ja auch sehen, dass sich diese Konkretion auch durch Jesus nochmal verändert. Also Gott bleibt ja nicht dabei, das nur durch dieses Volk zu tun, wo es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle öfter schief geht, als er sich das vielleicht erhofft hat. Deswegen geht er auch neue Wege und offenbart sich auf neue Art und Weise in Jesus. Gott wird dann ein konkreter Mensch und auch wieder spannend an einem konkreten Ort zu einer konkreten Zeit. Also Gott ist nicht nur ein übergeordneter Gott, der über den Dingen steht, sondern er gibt sich ganz rein in Raum und Zeit, in die Menschlichkeit, in die Weltlichkeit und offenbart sich darin. Eine dritte Frage, die mir kam, war aber, warum denn das Volk Israel? Also wenn man schon ein Volk wählt, warum dann dieses? Also Israel war ja damals weder besonders groß, noch besonders reich, noch jetzt wirtschaftlich und militärisch eine große Nation, die über Hunderte beziehungsweise Tausende von Jahren wirkte. Sie war, wenn man ehrlich ist, eigentlich ein Stück weit ein Nichts auf der Weltkarte. Und ich glaube tatsächlich, dass das genau der Punkt war. Also hätte Gott ein großes Weltreich wie Ägypten, Babylon oder Assyrien gewählt, was hätten die Menschen damals gedacht? Jeder hätte gesagt, na klar, ich meine, die sind ja stark, die haben eine riesige Armee, die sind hochgebildet, die haben das doch alles aus eigener Kraft gemacht, das ist doch alles ihr eigenes Gedankengut, das ist jetzt kein Wunder, es ist keine Wirkkraft Gottes, die ausgeht, sondern es ist einfach etwas Menschliches. Vielleicht könnte man noch sagen, na gut, ja, sie haben halt einen stärkeren Gott und deswegen sind sie so gesegnet, aber es wäre quasi ein Gottesbild, was vermittelt wird von, ja, Gott sucht sich die Starken aus, Gott ist bei den Starken, nur im Starken und Mächtigen ist Gottes Wirkkraft. Indem Gott aber das kleinste unbedeutendste und zeitweise sogar, ja, man muss sagen, brutal versklavte Volk wird, wird nach biblischer Logik sofort sichtbar. Es ist eben nicht die menschliche Armee, nicht die menschliche Hochkultur, die hier den Ausschlag gibt. Es ist Gottes Handeln und Wirken. Gott ist der Ursprung und ist der Anstoßpunkt dafür, dass sich etwas entwickelt. Das sehen wir schon in der Schöpfung. Er ist der Ursprung von dem, dass Leben entsteht und sich entwickelt. Und es soll sich auch quasi in dem Volk Israel zeigen. Durch Gottes Wirkkraft, später könnte man ausweiten, durch Jesus, durch den Heiligen Geist, entsteht etwas, blüht Leben auf, kann Leben entstehen. Und das ist quasi ein ganz biblisches Prinzip, was quasi aussagen soll. Es ist das Prinzip Gottes, dass aus Gnade Leben entstehen kann. Aus einem Geschenk. Nicht, weil die Menschen so großartig sind, weil sie so Großartiges bewerkstelligt haben, segnet Gott das noch obendrauf, sondern er schenkt es. Und dieses Geschenk fängt im Kleinen an, im Verborgenen, im Unscheinbaren, manchmal auch in der Verzweiflung oder in der Angst. Gott will an diesem Volk modellhaft, man könnte sagen, so ein bisschen wie in einem Laboratorium des Lebens, zeigen, was ein Leben, was durch ein Leben in seinem Sinne möglich ist. Gottes Gebote, seine Gegenwart sind kein Knebel, sondern sind ein Geschenk für aufblühendes Leben. Das ist übrigens auch das jüdische Verständnis der Gebote. Also es geht hier nicht um einen Regelkatalog, wo du dir etwas verdienen sollst, wo du dir am besten noch dein Himmelreich verdienen sollst, sondern dieser Regelkatalog ist ein Geschenk, ein Rahmen. In diesem Rahmen kann Leben aufblühen. Also nur als Beispiel, du sollst dich nicht scheiden lassen. Ja, wenn durch Treue, durch eine Verbindlichkeit in einer Beziehung, kann diese Liebe aufblühen und wachsen. Also es ist nicht der Erlösungsgedanke, du musst dich jetzt durch diese Gebote erlösen, sondern sie sind ein Geschenk für aufblühendes Leben. Und schaut euch mal an, was tatsächlich ja dann durch diese besondere Verbindung es für Früchte gab durch dieses Volk Israel, was alles andere als selbstverständlich war. Wie gesagt, kleines Volk, wirtschaftlich nicht relevant, und trotzdem ist es ein Volk, ist es ein Glaube, und hat dieser Glaube, hat dieses Volk Frucht bis heute hin. Ich möchte euch das an ein paar Punkten aufzeigen. Zum Beispiel die grundsätzliche moralische Gleichheit. Also das Judentum lehrt eigentlich als eine der ersten Religionen, dass jeder Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, also Genesis 1, Vers 27, nicht der erhabene Gott und der kleine Sklavenmensch, der da unten irgendwie rumdüdelt und irgendwie den Gott besänftigen muss, sondern eine Ebenbildlichkeit. Damit begründet ist die fundamentale Idee einer universellen Menschenwürde, also völlig unabhängig von Herkunft, Status und Geschlecht. Und das ist tatsächlich eine direkte historische Wurzel für unsere heutigen Menschenrechte. Also all das basiert genau auf diesen Gedanken, die damals Gott in dieses Volk gepflanzt hat. Spannend ist ja auch das lineare Zeitverständnis, also diese monotheistischen Religionen, die wir ja haben, also wo das Judentum dazu gehört, der Islam und das Christentum, die ja aus dem Judentum entstanden sind. Diese Religionen setzen einen großen Gegenpunkt zum Beispiel zu einem anderen Art Zeitverständnis, was kreislaufartig abläuft, zum Beispiel wie wir das im Buddhismus oder im Buddhismus und im Hinduismus finden. Es ist einfach ein anderes Gegenbild zu vielen anderen Zeitzyklen, wie man sie in der Antike auch noch gedacht hat. Ein ewiges Rad ohne Ziel, sondern das Judentum denkt eine Göttlichkeit, die sich in die Geschichte hineingibt. Es gibt einen Anfang, es gibt eine Entwicklung und es gibt auch ein Ziel. Es gibt Fortschritt, es gibt Hoffnung auf eine bessere Welt, die verläuft, diese Welt, die zeitlich abläuft. Die Zukunft ist aber auch offen und gestaltbar. Das ist eine Errungenschaft, durchaus auch von dem Judentum, von diesem Gedanken des Judentums. Außerdem ist der Gewinn ein sozialer und rechtlicher Meilenstein. Zum Beispiel durch den Schabbat. Also die Einführung des Schabbats, eines Ruhetages. Das war vor Jahrtausenden eine absolut sozialpolitische Revolution. Das Judentum verankerte gesetzlich, dass die Arbeit einmal in der Woche ruhen muss. Und zwar nicht nur für die Oberschicht, für Könige, sondern explizit auch für Angestellte, für Sklaven, sogar für Nutztiere. Der Schabbat ist der direkte Vorläufer unseres heutigen Wochenendes und auch für moderne Arbeitsrechte. Wir sehen auch, dass das ja Gedanken sind, die dafür damals untypisch waren, und auch die sprechen für mich dafür, dass Gott wirklich in diesem Volk gewählt hat und diese Gedanken geschenkt hat. Die 10 Gebote, also der Dekalog, sind letztendlich nichts anderes als die ethischen Kernsätze für unser heutliches rechtliches Wertesystem im Westen. Ja, ganz viel davon hat unsere globale Moral geformt. Also du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen, du sollst deine Eltern ehren. Das wurde über das Judentum, dann über das Christentum, auch über den Islam zu einem moralischen Kompass für Milliarden von Menschen heute. Ja, auch für Menschen, die selbst keine Juden sind. Und da sehen wir genau dieses Prinzip, was von dieser Erwählung ausgehen soll, dass sich das über das Judentum hinweg ausbreiten soll. Spannend ist auch, dass durch diese Auserwählung eine Kultur des Lernens und des Hinterfragens in die Welt gegangen ist. Im Judentum ist Glaube kein blindes Gehorchen, es ist tatsächlich ein ständiges Diskutieren, Argumentieren und Hinterfragen. Texte werden traditionell im Judentum analysiert, unterschiedliche Meinungen werden nebeneinander stehen gelassen. Diese Tradition führte zu einer extrem hohen Wertschätzung von Bildung und Wissen. Es ist letztendlich kein Zufall, dass jüdische Denker, Wissenschaftler und Künstler, ja, von Albert Einstein über Sigmund Freud bis hin zu Karl Marx, noch viele, viele mehrere könnte man aufzählen, in Naturwissenschaften, Psychologie, Philosophie und die Kunst der Moderne geprägt haben. Das geht davon aus, von einem hohen Wissensdrang, den es im Judentum gab, weil Gott es in die Menschen hineingelegt hat, weil es zu DNA von ihm gehört. Also der jüdische Glaube ist quasi kein Glaube, der die Augen zumacht, sondern den Diskurs sucht. Es ist völlig selbstverständlich im Judentum, dass verschiedene Glaubenslehrer, verschiedene Rabbis miteinander in den Diskurs gehen, verschiedene Dinge auslegen und man da ins Gespräch kommt. Der Ursprung von Wissenschaft ist also im Glauben zu finden, was man sich heute vielleicht manchmal so gar nicht mehr vorstellen kann. Und noch etwas, was von diesem Judentum und von dieser Erwählung ausgeht, ist das Prinzip der Weltverbesserung. Im Judentum nennt man das Tikkun Olam, also die Welt reparieren oder heilen. Die Menschen im Judentum glauben, dass sie Partner Gottes sind in der Schöpfung. Wir haben also eine aktive Pflicht, durch soziale Gerechtigkeit, durch Wohltätigkeit, durch ethisches Handeln, durch unser Wirken, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Es geht also nicht nur um mein eigenes Hier und Jetzt, sondern im Judentum, in dieser Erwählung, in der Offenbarung Gottes ist verankert, dass es sich auch um diese Schöpfung und diese Welt drehen soll. Wir könnten das noch ausweiten, aber ich denke, es wird klar, all das sind Früchte der Erwählung von einem kleinen, unbedeutenden Volk. Und für mich ein Stück weit auch ein Gottesbeweis, dass von so einem kleinen Volk eine so große Wirkkraft ausgeht. Eine Frage, die mir trotzdem gerade bei diesen Geboten aufkommt, wäre Frage 4. Aber warum knüpft Gott seine Erwählung an Gebote? Zeigt auch in der Geschichte, dass er sich abwendet, wenn das Volk ihn verlässt. Das ist ja in diesem Text sehr hart gewesen, wo drin steht, ja, er vernichtet sogar. Das klingt im Text manchmal hart, aber ich glaube, da steckt eine Wahrheit hinter. Und zwar, Liebe und Entscheidung für etwas, auch für einen anderen Menschen, das Ganze hat Grenzen. Wahre Liebe ist nicht einfach laissez-faire und da ist nicht alles egal. Ich muss das an einer Geschichte selber in meinem Leben schmerzhaft spüren. Ich erinnere mich noch, wie mein Opa, meinen ersten Stiefvater damals, der übergriffig wieder mal wurde, gewalttätig meiner Mutter gegenüber, sie rausgeschmissen hat. Ja, er war übergriffig und nach einem wiederholten, heftigen Übergriff an meine Mutter hat mein Opa eine klare Grenze gezogen. Er hat diesen Mann hochkant rausgeschmissen. Es ist wichtig, dass es da kein, ja, da schauen wir halt mal weg. Nein, es braucht diese klare Grenze, es braucht diesen klaren Stopp. Denn ich glaube, dass sonst auch Liebe irgendwann kaputt geht. Also das habe ich ja auch an meiner Mutter und deren Beziehung gesehen, ja. Diese Liebe wird durch eine Grenzüberschreitung zerstört. Da, wo wir diese Grenzen übergehen, dort wird Liebe getötet. Liebe und Zusage, die sind eben nicht blind. Sie brauchen einen Rahmen, sie brauchen Grenzen, um das zu schützen, was wertvoll ist. Liebe braucht einen Rahmen, einen Schutzraum, damit sie überhaupt aufblühen kann. Zum Beispiel wäre das ja auch in dem Gesetz des Ehebruchs, dass man sagt, diese Treue, das ist ein Nährboden für Vertrauen. Wenn ich weiß, wir halten zueinander in guten und in schlechten Zeiten, daraus kann Vertrauen wachsen. Diese Frucht ist nicht beliebig und die kann ich nicht einfach austauschen. Denn Ausrutscher, das macht was mit dieser Beziehung und mit dieser Liebe. Und genau das macht Gott dem Volk Israel klar. Es braucht diese Gebote, es braucht diesen Rahmen. Wenn ihr den verlasst, zerstört ihr zum Ersten euch selbst und unsere Beziehung. Und ja, Gott zeigt auch stückweise, dass er das ernst meint. Das Schöne ist, dass wir ja auch diesen Satz immer wieder in den Kontext der ganzen Bibel setzen müssen, denn eins zeigt es auch immer wieder, das letzte Wort hat bei Gott aber immer die Gnade. Und das ist das wichtigste Fundament des Glaubens. Die Gnade ist immer größer. Wir sehen die Vollendung dieser Dynamik in Jesus. Die Gnade ist am Ende immer größer als der Beziehungsabbruch. Also selbst als der größte Beziehungsabbruch, den wir uns vorstellen können. Was ist der größte Beziehungsabbruch? Das ist der Tod. Der Tod ist der Ort, wo menschlich gesehen keine Beziehung mehr möglich ist. Und genau das wird in der Auferstehung Jesus durchbrochen und zertrümmert. Gottes Gnade holt uns selbst dort ab. Also das letzte Wort ist dann aber nicht dieser Beziehungsabbruch. Da, wo wir Menschen es vielleicht nicht mehr können, also diese Beziehung von meiner Mutter zu meinem damaligen Stiefvater war nicht mehr zu retten, zeigt Gott, dass er trotzdem größer ist. Und trotzdem ist es eben kein Freifahrtsschein. Es macht Dinge kaputt. Und es hat die Beziehung von Gott und zu seinem Volk verändert, wenn diese Gesetzesbrüche kamen. Gott hat Lösungen gefunden, es gab neue Wege, aber es hat immer eine Konsequenz. Unser Handeln steht nicht im luftleeren Raum. Jetzt sitzen wir aber hier im Jahr 2026. Ich zumindest gehöre nicht direkt zu dem Volk Israel. Was könnte denn eine Brücke zu uns sein? Ich denke, wir sind als Christen eingeladen, diesen lebensbejahenden Ruf von Gott nachzufolgen. Wir sind dazu berufen, diesen unschätzbare Errungenschaften des Judentums weiterzugeben. Wir dürfen uns durchaus, glaube ich, indirekt in dieser Linie sehen. Und vor allem durch den Bund Gottes mit Noah damals dürfen wir uns ganz verbindlich als Teil dieser Welt sehen, diese Welt aktiv gestalten, und wir dürfen ein Teil davon sein, diese Welt aufblühen zu lassen. Aber, und das gehört auch zu diesem Rahmen, wir haben auch die Verantwortung, das zu tun. Es ist nicht nur eine freie Berufung. Ich glaube, wir sind heute ganz persönlich herausgefordert zu fragen, was braucht es denn wirklich in meinem konkreten Umfeld, in meiner Familie, in meiner Arbeit, in meinem Leben? Wo könnten Gottes gute lebensspendende Pläne denn Entfaltung finden? Durch mich. Mit dem jüdischen Prinzip, dass ich als nicht perfekter kleiner Mensch leuchte und dieses Licht in die Welt trage. In mein Umfeld, in meine Beziehung, in das, was ich prägen kann. Das Schöne ist, wir müssen das nicht perfekt machen. Wir dürfen daran wachsen. Wir dürfen das ausprobieren. Wir dürfen Leben ausprobieren. Wir dürfen Experimente machen und versuchen, einen Weg zu finden, wie Leben aufblühen kann in unserer ganz konkreten zeitlichen Situation. Und zwar unter dem großen, sicheren Fallschirm der Gnade. Wir dürfen loslaufen, wir dürfen lieben lernen, wir dürfen anpacken und Dinge heil werden lassen. Und wenn wir stolpern, dann dürfen wir hinfallen und wissen, dass wir gehalten sind. Das ist der Fallschirm. Ich möchte heute wirklich ganz persönlich Mut machen, sei ein Träger dieser Botschaft. Trag das göttliche Ja hinein in deine Welt. Ich glaube, wir müssen einen verdrehten Gedanken des Christentums, der Einengung, der Regelstarrheit und auch des Missbrauchs, wir müssen diesen Gedankengut neu etwas entgegensetzen, denn das Christentum ist im Kern etwas anderes. Sei kein starrer Regelhüter, der anderen das Leben schwer macht. Streb auch nicht danach, zu einem mächtigen, ja, König Ägyptens zu werden, von Deutschland, von einer Firma, was auch immer, der sich durch Status und Macht definiert, sondern entfalte das Geschenk deines Lebens. Und verstehe mich nicht falsch, manchmal kann auch Segen darauf liegen und in besonderer Art und Weise sogar Reichtum die Konsequenz davon sein. Das können wir in der Bibel ja auch sehen, durch Abraham oder König David. Aber Gott wirkt eben nicht nur im Großen. Und es ist nicht das, was den Glauben und das Leben eines Christens ausmachen muss, dass etwas wahnsinnig groß aufblüht, dass man reich wird und wirtschaftlich erfolgreich sein wird. Fang im Kleinen an. Entfalte die Lebensfreude in dir. Lass sie in dir wachsen und strahl das nach außen. Vielleicht gehört dazu, etwas aus deiner Geschichte loslassen zu müssen. Verletzungen oder Fesseln, die dich tragen. Ich möchte dir zusprechen, leb als ein geliebtes Kind Gottes. Als Teil der Nachfolge, als Nachfolger des Volkes Israel. Fest verankert im noachidischen Bund. Fest verankert im Bund mit Jesus und dieser ganzen Welt. Trag das Lebensjahr von Gott hinaus, damit Leben aufblüht. Amen.